Ich komme zur heutigen Predigt und lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 13, die Verse 14 bis 16 und dann in der Predigt die nächsten Verse. Da steht, sie kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Nach der Lesung des Gesetzes und der Propheten ließen die Obersten der Synagoge ihnen sagen, Männer und Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Da stand Paulus auf, gab ein Zeichen mit der Hand und sprach, ihr israelitischen Männer und ihr, die ihr Gott fürchtet, hört. Und dann geht's weiter. Ich bete und dann die Predigt. Lieber Vater im Himmel, ein Wort für unser Herz. Wir haben es nötig. Und unser Herz für dein Wort. Das haben wir auch nötig. Amen. Liebe Gemeinde, der Paulus und der Barnabas sind ausgesandt, das Evangelium zu verkünden. Evangelisieren nennt man das. Je nachdem, was für Zuhörer sie haben, predigt dann Paulus unterschiedlich. Hier evangelisierte, predigt an und für sich Gläubige an. In der nächsten Predigt wird er Ungläubige evangelisieren und bepredigen. Er macht da immer einen Unterschied, ohne dass die Botschaft, die er zu verkünden hat, billig wird. Vier Punkte. Erstens Anpassung, zweitens Gottes Güte, drittens Sünde der Menschen, viertens die Reaktion der Zuhörer. Das ist heute in der Predigt. Als erstes die Anpassung. Als Juden gehen die Juden Barnabas und Paulus zuerst in die jüdischen Synagogen und die gab es an und für sich in der zivilisierten Welt überall. Sie sprachen Griechisch. Und das ist dann schon etwas, was oder wo sich Paulus und Barnabas angepasst haben. Sie sprechen hier Griechisch. Es sind da nicht nur die Juden drin, es sind auch Heiden drin, die fasziniert sind von Gottes Wort oder vom Herrn. Aber sie sind dann noch nicht übergetreten, also sie haben sich noch nicht beschneiden lassen, sind Proselyten und Gottesfürchtige, so werden sie auch genannt. Sie sind noch nicht ganz im Bund, aber sie hören. Ja, die Gottesdienstordnung, die Liturgie ist wie in allen Synagogen. Da werden aus den fünf Büchern Mose wird immer fortlaufend gelesen und da kommen noch die Propheten dazu und die 10 Gebote, die werden jeden Samstag gelesen. Denn sie sind der Bundesvertrag mit ihnen. Paulus wird von der damaligen Ordnung, vom Kirchenrat aufgefordert, ob er denn doch ein Wort der Ermahnung oder der Ermunterung hat. Dann soll er reden. Das war damals üblich. Paulus ist ausgebildeter Rabbiner und er kann das natürlich. Er hat etwas zu ermuntern oder zu ermahnen und evangelisiert mit Gottes Wort. Und jetzt die zweite Anpassung. Er predigt stehend. Also im Orient, auch im alten Israel, da saßen die Prediger. Der Herr Jesus ist auch gesessen bei seinen Predigten. Das widerspiegelt etwas von Autorität und von Erhabenheit. Der, der Gottes Wort sagt oder der referiert, ist erhaben, ist über den Zuhörern. Er darf sitzen. Er darf sitzen, nicht weil ihm die Füße wehtun vom langen Stehen, sondern eben weil er offensichtlich Autorität hat. Die dritte Anpassung, die der Paulus vornimmt, er beginnt die Predigt mit dem ersten Wort des jüdischen Glaubensbekenntnisses. Das ist das Schma. Hört. Oder lateinisch Audi. Ja, das, so fängt er die Predigt an. Und damit redet er in Gottes Namen. Und das ist gut so. Ja, höre. Das ist schon so eine wichtige Sache. Im modernen Israel ist dieses Wort oder dieser Buchstabe, mit dem dieses Wort anfängt, an jeder Haustür zu finden. Und sie berühren das beim Hinausgehen oder beim Hineingehen. Auch in Hotels, in den Zimmern. Bei jedem Zimmer ist dieses Glaubensbekenntnis oder das Symbol davon abgebildet. Es ist aber nicht gesagt, dass sie dann auch wirklich alle auf Gottes Wort hören. Wir sind in Antiochia an für sich Gläubige versammelt. Aber es heißt nicht, dass an für sich Gläubige auch wirklich hören. Das ist auch heute noch so. Man sitzt drin und hört sich das an, aber hören? Naja, nein, nicht unbedingt. Aber er beginnt damit und dann fährt er fort, zweiter Punkt, mit Gottes Güte. Paulus berichtet die Geschichte Israels, wie Gott sie erwählt hat und erlöst hat. Und er hat sie nicht nur erlöst, sagt er dann in den folgenden Versen, er hat sie zu sich erhoben. Hat sie dann 40 Jahre in der Wüste ertragen. Also zuerst erhoben und dann ertragen. Das ist denn doch Gottes Güte. Allerdings zeigt das auch, wenn er sie ertragen muss, zeigt das dann doch auch ihre Sünde. Ihr Misstrauen statt Vertrauen. Das ist nicht so schön. Also indirekt kommt da schon wieder die Sünde durch. Aber trotzdem Gottes Güte. Er ist langmütig. Er hat ihnen dann 450 Jahre lang Richter gegeben, sagt Paulus, die sie immer wieder aus ihrer selbstverschuldeten Not herausrissen und die Feinde schlugen und sie ausrichteten. Nein. Da ist auch wieder etwas von Israels Sünde drin, aber wieder Gottes Güte. Er gab ihnen dann auf ihren Wunsch hin König Saul. Sie wollten ihn und haben Gott damit verworfen, sagt er. Ist wieder Gottes Güte und ihr Probleme. Und er hat den Saul auch lange ertragen, ihn allerdings dann abgesetzt, weil Saul wie Israel so gegen Gottes Wort rebelliert hat. Und dann gab er ihnen den David zum König, ein Mann nach seinem Herzen, wie Paulus sagt. Der hat Gottes Willen getan. Nicht perfekt natürlich. Und seine Nachkommen schon gar nicht. Und von David springt dann Paulus über zu dem Nachkommen, der wirklich Gottes Willen in allem getan hat. Er gab Jesus als Retter von Sünden, nachdem Johannes zur Umkehr zu ihm gerufen hat und getauft hat. Also an seinem Sohn, der im Alten Testament so oft verheißen ist, ist Gottes Güte und Liebe sichtbar geworden. Und das kann man nicht mehr steigern. Sie ist unsteigerbar. Da ist sie sichtbar geworden. Die Güte. Ich komme zum dritten Punkt, zur Sünde der Menschen. Also Paulus macht das dann auch. Alle Güte Gottes stieß auf wenig Gegenliebe. Sündenhöhepunkt aber war, dass sie den Herrn Jesus Christus völlig unschuldig gerichtet und verworfen und gekreuzigt haben. Was für ein Grund? Er hat ihnen die Wahrheit gesagt. Ist das Grund genug, jemanden zu hassen und umzubringen? Einen, der nur gut ist? Ja, für sie offenbar schon. Sie brachten Gottes Retter von der Sünde um und legten ihn ins Grab, sagt Paulus. Jetzt ein Einschub. Also das mit den... Also Paulus stellt schon dar, was Gott getan hat und stellt seine Güte dar, aber immer wieder kommt dann halt auch die Sünde durch den Menschen. Er lässt die Sünde nicht unter den Tisch fallen. Das tut Petrus auch. Der sagt ihn direkt ins Gesicht in seinen ersten drei Predigten, ihr habt Jesus umgebracht. Sünde? Geht's? Sünde? Ist einfach da. Gut, und Petrus wusste natürlich, dass nicht alle die Tausenden von Menschen, die er da anpredigt, dass nicht alle ihn umgebracht haben, dass nicht alle aktiv mitgeholfen haben. Aber doch, haben sie. Mit ihrer eigenen Sünde haben sie aktiv geholfen, dass er gekreuzigt wurde. Sie haben ihn umgebracht. Und das gilt leider halt auch für uns. Wir haben ihn umgebracht. Schon etwas beklemmend. Stellt euch vor, wir haben ihm die Nägel ins Fleisch hineingetrieben. Ja, ich weiß, das ist eine emotionale Aussage, aber mein Gott, das Wort ist auch emotional. Wenn wir auf Hebräer 6,6 hören, sagt da, dass die, die Gottes Güte und die himmlische Gabe geschmeckt haben und doch abfallen, ihn erneut kreuzigen und zum Gespött machen. Erneut kreuzigen, Gespött machen. Das ist auch eine sehr emotionale Gabe. Worte. Aber Hebräer 6 ist nicht überzeugt, dass die Zuhörer das wirklich auch getan haben, dass die abgefallen sind. Denn sie dienten den Geschwistern und sie dienen den Geschwistern immer noch. Deswegen sagt er ihnen auch das Heil zu. Ja, es gibt viele, die an für sich hören und an für sich glauben. Ob sie den Geschwistern dienen und damit dem Herrn dienen, das ist die Frage. Und das ist das, was Hebräer 6, Vers 9 eindeutig als Kriterium darstellt. Wir sind Sünder und gehen damit in Gottes Gericht. Da lässt sich nichts dran ändern. Ausnahme der Herr Jesus, der erwählt uns, der vergibt uns, der holt uns in seine Nachfolge. Der holt uns in seine Gemeinde, damit wir auch den Geschwistern dienen können. So. Der Einschub Ende. Paulus greift in seiner Evangelisation die Sünder direkt an. Zeigt aber damit wieder Gottes Güte. Er bezeugt, dass Jesus Christus nicht nur gestorben ist, er ist auferstanden, wofür es viele Zeugen gibt und er ist einer davon. Gut, man kann viel sagen und viel erzählen und das Blaue vom Himmel herunterreden, aber das tut Paulus nicht. Er listet die ganzen Stellen aus dem Alten Testament und es sind viele auf, die bezeugen, dass der Herr Jesus auferstehen muss. Denn wenn er nur für einen stirbt, nützt einem das gar nichts. Er muss auferstehen. Wofür? Ja, für die aktuellen Sünden muss er eintreten. Wir brauchen ihn tagtäglich. Er macht uns gut. Und er lehrt uns. Und dafür brauchen wir ihn auch. Also dieses Wort von Gott, auf das man hört, das muss er ins Herz legen. Und noch etwas muss er tun. Er muss einen behüten und bewahren und führen. Das ist seine Aufgabe. Also ein nur gestorbener Jesus, der nützt denn doch gar nichts. Wenn er nicht auferstanden ist, dann sind wir die elendsten Menschen, sagt Paulus zu den Korinthern. Ja, er ist auferstanden und er gibt uns sein Heil. Er gibt uns seine Reinheit, er gibt uns seine Gerechtigkeit und bittet für uns. Erfolgreich bei Gott. Paulus macht die Predigt dann ganz praktisch. Er wendet sie auch an. Vers 26 sagt er, zu euch ist dieses Wort des Heils gesandt. Aha, denken manche, dass, als er in den Herrn Jesus predigt. Ah, das gilt mir. Schön. Ja, das gilt dir, wenn dein Glaube recht ist. Nicht nur so an und für sich glauben, ja, glaube ich, ja, sondern wenn dein Glaube recht ist. Und Paulus schließt dann die Predigt ab mit seiner Ermutigung und seiner Ermahnung, die die Ältesten von ihm anfangs gefordert haben. Und er sagt, so habt Acht, dass nicht über euch kommt, was die Propheten sagten. Seht ihr, Verächter, verwundert euch und werdet zunichte. Denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Oh, das ist ein Schluss. Das kann ich mir fast nicht leisten. Also Paulus ist, man kann ihm nicht vorwerfen, dass er ein Schmeichler ist und dass er jetzt die Leute so hinterrücks gewinnen wollte. Er schmeichelt nicht. Aber muss das sein, dieser harte Schluss? Ja, offenbar muss das sein. Vierter Punkt, Reaktion der Zuhörer. Und das ist natürlich die Frage, wie hätten wir reagiert, wenn wir so eine harte Aussage, ihr Verächter, an den Kopf geworfen kriegen? Ihr Sünder. Schauen wir, wie die Leute damals reagiert haben. Ich lese jetzt die Verse 42 bis 52. Als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündigt würden. Nachdem aber die Versammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und gottesfürchtige Proselyten Paulus und Barnabas, die zu ihnen redeten. Und sie ermahnten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Am folgenden Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als die Juden aber die Volksmenge sahen, wurden sie voll Eifersucht und widersetzten sich dem, was Paulus sagte, indem sie widersprachen und lästerten. Da sagten Paulus und Barnabas, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden, da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet. Siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du zum Heil seist bis ans Ende der Erde. Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn, und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Das Wort des Herrn aber wurde durchs ganze Land getragen. Aber die Juden reizten die gottesfürchtigen Frauen, die angesehenen und vornehmsten der Stadt auf, erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Da schüttelten die den Staub von ihren Füßen gegen sie und gingen nach Ikonium. Die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Ja, das kann Gottes Wort schon bewirken. Die von Gott Erwählten wollen Paulus und Barnabas wiederhören. Sie wollen Gottes Wort wiederhören und werben dann auch noch dafür. Für den nächsten Samstag, für die nächste Versammlung. Und da kommen viele. Aber ja, die Juden oder etliche Juden werden eifersüchtig. Der, aber es ist natürlich auch ein Jude, der hat Erfolg. Und sie lassen ihre Beziehungen spielen, auch in die höheren Kreise der Stadt. Und so werden dann die Apostel verjagt. Es gibt eine Trennung. Juden, zum Judentum übergetreten, das sind die Proselyten, und dann auch noch die Gottesfürchtigen, die noch nicht im Bund sind, die lassen sich taufen, die bilden die Gemeinde, die freuen sich, dass sie zum ewigen Leben und zum Heil, zur Rettung auserwählt wurden. Wer hat auserwählt? Gott. Wer hat das bestimmt? Gott. Sie haben das nur angenommen und reagieren jetzt darauf, indem sie eine Gemeinde bilden. Bis jetzt haben sie halb so an und für sich geglaubt. Jetzt aber glauben sie an den, der sie bei Gott in Ordnung gebracht hat und sie weiter in Ordnung bringt, den Herrn Jesus Christus, dem sie folgen wollen, in dessen Anordnungen sie auch leben wollen. Und sie sind froh, zum ewigen Leben bestimmt zu sein. Sie sind glücklich darüber. Ein Pfarrer hielt eine missionarische Predigt, eine evangelistische Predigt, und da hat er während des Gottesdienstes den Diakon gebeten, dass er ein Schild beim Ausgang aufstellt. Auf dem Schild stand: Achtung, Sie betreten jetzt das Missionsfeld. Dann, als die Besucher nach dem Gottesdienst hinausgingen und sich draußen noch unterhielten, dann haben sie dann auch von draußen wieder zur Kirche geschaut, und da stand am Eingang immer noch dieses Schild. Und ja, auf der Rückseite des Schildes steht oben: Achtung, Sie betreten jetzt das Missionsfeld. Das ist in der Kirche genauso. Das sind nicht alle, die wirklich glauben. Das sind nicht alle, die wirklich hören. Das sind nicht alle wirklich Christen. Ja. Ich komme zum Schluss. Nicht in seiner Kirche sein heißt ungläubig sein. In seiner Kirche sein heißt an und für sich gläubig sein. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man auch Christ ist. Ein guter Prediger sein, wie Paulus, heißt nicht unbedingt, Gottes Wort zu predigen. Manche guten Prediger predigen sonst was. Und dem Paulus, dem haben sie vorgeworfen, dass er ein schlechter Prediger ist. Das sagen die Korinther zu ihm, die er an für sich zu Jesus Christus geführt hat, die er gezeigt hat als ihr Vater im Glauben. 2. Korinther 10, 10. Hier predigt der Apostel für an für sich Gläubige, zählt ihnen die Fakten von Gott auf. Du bist ein hoffnungsloser Sünder, deine einzige Hoffnung liegt in Jesus Christus, dass er dein Herr ist. Nicht nur Erlöser, dein Herr ist, der für dich eintritt, der viel Arbeit hat mit dir. Also folge ihm, wenn du Christ sein willst. Folge seinen Anordnungen. Ja, Gottes Wort ruft bestimmte Reaktionen hervor. Keine schlechte und gute. Wobei keine Reaktionen auch schlechte Reaktionen sind. Das müssen wir uns schon vor Augen halten. Und die guten, die sind dann vom Herrn gewirkt. Amen.